Diejenigen von euch, die mir auf Social Media folgen, wissen vielleicht, dass mir als große Tierfreundin und langjährige Vegetarierin bzw. Veganerin Tierschutz und Tierrechte ein wirklich ganz großes Herzensanliegen sind. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass intersektional gedachter und gelebter Feminismus inkompatibel ist mit der Ausbeutung von anderen Spezies und dass unsere Empathie nicht bei Tieren aufhören darf. Umso mehr freue ich mich, dass das Tierschutzvolksbegehren Partner der heutigen Folge ist. Das Tierschutzvolksbegehren fordert ein Ende der Massentierhaltung, bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln und zeigt den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Tierschutz auf. Das erzähle ich euch deshalb, weil die Eintragungswoche unmittelbar bevorsteht. Diese findet nämlich zwischen 18. und 25. Jänner 2021 statt und in der Eintragungswoche könnt ihr das Tierschutzvolksbegehren mit einer Unterschrift unterstützen. Mehr Infos zu allen Forderungen, Hintergründen und den Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf tierschutzvolksbegehren.at.
Die Basis für Feminismus ist Empathie.
Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht.
Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse.
Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen.
Also Wut ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört heute. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Maike, danke Nina, Christine, Claudia, Julia, Tamara, Merle, Verena, Jana, Andrea und Sarah. Wenn du Große Töchter gut findest und den Podcast auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter steadyhqw.com/großetöchterpodcast. In der heutigen Folge ist Fanny Kafka von Social Period zu Gast. Was Social Period genau ist und was der Verein macht, das erzählt sie euch im heutigen Interview. Viel Spaß! Hallo liebe Fanny, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist so, dass ich meine Podcast-Folgen immer beginne mit der Frage, wer bist du und was machst du?
Hallo liebe Bea, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ja, ich bin die Fanny und ich lebe in Berlin und bin seit Anfang des Jahres im Verein Social Period tätig.
Magst du mal ganz kurz zu Beginn erklären, was Social Period denn überhaupt ist?
Das ist ein Verein, der 2019 gegründet worden ist von Katja und Undine. Zwei Berlinerinnen, die sich mit dem Thema auf verschiedenen Ebenen beschäftigt haben, davor schon. Und die zwei sind auf die Idee gekommen, diesen Verein eben zu gründen. Social Period.
Mhm. Warum? Was ist das Ziel oder wo? Was macht sie überhaupt genau? Erzähl mal drüber, was ist Social Period?
Das ist ein Verein, der sich mit Periodenarmut beschäftigt. Mhm. Und gleichzeitig auch auf Period Shaming aufmerksam machen will und da so verschiedene Ziele eben verfolgt, die in dem Themengebiet verankert sind.
Mhm. Welche Ziele?
Zum einen geht es darum, dass Periodenarmut einfach kein Thema mehr ist, dass niemand mehr von Periodenarmut betroffen sein muss. Mhm. Und zum anderen darauf aufmerksam zu machen, dass es sie gibt. Mhm. Und genau, und Period Shaming entgegenzuwirken mit Aufklärungsarbeit, mit Events, mit Öffentlichkeitsarbeit und ja, vielen niederschwelligen Projekten und ja, Einbeziehen, Teilhabe von betroffenen Menschen. Also die Palette ist unendlich.
Mhm. Ich werde dann gleich kurz noch, also gleich in Kürze, noch mit der Schuhe sprechen, was Period Shaming und was Periodenarmut ist. Aber kurz noch zum Verein. Also was sind so konkrete Aktionen und Projekte, die ihr macht?
Also derzeit ist sozusagen das größte Programm, wo wir jetzt auch Spenden sammeln aktuell. Es geht darum, einen möglichst niederschwelligen Zugang für betroffene Personen zu schaffen, die Menstruationsartikel benötigen, mhm, und einen Zugang zu ermöglichen, der ja möglichst alle Menschen einfach erreichen kann.
Mhm. Und was macht sie da?
Genau, da geht es konkret darum, dass wir Spendenboxen erstens mal bauen. Mhm. Das ist schon mal eine große Herausforderung. Ja. Und die dann auch aufstellen in bestimmten Drogeriemärkten und Supermärkten. Mhm. Da können dann die Menschen, die einkaufen, sozusagen Menstruationsartikel kaufen und die dann nach der Kasse, gibt es dann so Boxen, und da eben dann reinschmeißen. Mhm. Ich kenne das persönlich von zum Beispiel Tierschutzvereinen, die dann auch einfach Boxen und dann wirft man das Tierfutter rein. Mhm. Und von dort, diese Spendenboxen werden dann abgeholt, mhm, und werden dann an bestimmte Stellen und Orten hingebracht, wo eben der Zugang erleichtert werden soll.
Mhm. Also gemeinnützige Vereine und armutsbetroffene, mhm, Menschen.
Genau, Tagesstätten, mhm, Notschlafstellen. Mhm. Genau, da gibt es Kooperationspartner und Partnerinnen und... Genau, möglichst flächendeckend. Mhm. Möglichst flächendeckend.
Wo stehen diese Boxen gerade?
Derzeit gibt es schon einige Edeka-Filialen, mhm, und im DM. Mhm.
In Berlin aber jetzt?
Mhm. Okay. Derzeit nur in Berlin.
Hat sie den Plan, das auch zu expandieren?
Genau, das wäre die Idee, dass es möglichst flächendeckend zuerst mal in Berlin aufgestellt, mhm, wird, weil wir halt der Verein auch in Berlin quasi gegründet worden ist und wir uns darum halt kümmern. Und im besten Fall, also zukunftsvisionsmäßig, würden wir uns natürlich wünschen, das in ganz Deutschland und, wenn es auch geht, in Österreich aufzubauen, mhm, dass wir Kooperationspartnerin haben, die sozusagen dieselbe Idee, mhm, auch machen in ihrer Stadt oder in ihrem Gebiet und ja, möglichst allen Menschen Menstruationsartikel zur Verfügung zu stellen, mhm, die es auch benötigen.
Und du hast gesagt, ihr sammelt gerade Spenden dafür. Wo und wie kann man da euch,
genau,
Support schicken?
Es gibt eine Kampagne, die auf Start Next, und da haben wir bereits 925 Euro lukriert, mhm, dankenswerterweise. Und wir haben, also die Kampagne läuft noch 50 Tage und das Ziel sind 2000 Euro zu lukrieren.
Mhm. Was habt ihr denn so für weitere Pläne für die Zukunft, außer diesen Spendenboxen? Also was sind noch für Kampagnen geplant?
Also das ist jetzt mal die erste und, würde ich jetzt mal sagen, größte. Mhm. Und dann wollen wir uns auch noch im Bereich Aufklärungsarbeit stark machen, mhm, einfach Öffentlichkeitsarbeit aufmerksam machen. Es hat bereits diverse Events gegeben. Mhm. Es gab auch eine Demo zu Period Gap, wo wir auch aktiv waren.
Okay, also Social Period ist also ein Verein, der sich gegen die Beschämung von Periode und Periodenarmut einsetzt. Was ist denn überhaupt Periodenarmut? Was kann ich mir darunter verstehen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Mhm. So. Das ist sozusagen, das Problem ist erstens mal, dass es da sehr wenig Wissen darüber gibt. Viele, mhm, Menschen wissen gar nicht, dass Periodenarmut existiert, mhm, dass Menschen tatsächlich, die Periode haben, davon betroffen sind, dass sie sich einfach nicht leisten können, für Menstruationsartikel aufzukommen. Mhm. Und dass es, dass der Zugang einfach nicht da ist, mhm, und dass es jedes Monat aufs Neue eine Erschwernis ist für, mhm, die Menschen, zusätzlich zu Schmerzen, Krämpfen etc., auch noch für die angemessene Hygiene zu sorgen.
Mhm.
Und tatsächlich ist es verankert im Artikel 11 vom UN-Sozialpakt, dass jeder Mensch Anspruch hat auf einen angemessenen Lebensstandard.
Mhm.
Und wir sind einfach drauf gekommen, dass es Menschen gibt mit weniger Privilegien, die diesen Zugang zu dem angemessenen Lebensstandard einfach nicht haben.
Mhm.
Und das gilt es aufzuzeigen. Und, mhm, das ist sozusagen für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Ah, ich bekomme meine Tage, ich gehe jetzt in die Drogerie und kaufe mir halt die Produkte meiner Wahl.
Mhm.
das haben nicht alle Menschen, diesen Zugang einfach und diese Möglichkeiten. Und vor allem sind da doppelt und dreifach stigmatisiert obdachlose Menschen, die zu verschiedenen lebensnotwendigen Dingen keinen Zugang haben und zusätzlich zu ihrem Menstruationsartikel den Zugang nicht haben. Mhm. Und wir wollen uns da besonders für obdach- und wohnungslose Menschen eben einsetzen.
Mhm. Welche Möglichkeiten haben denn Obdach und, also was machen Obdach- und wohnungslose Menschen, wenn sie sich keine Menstruationshygieneartikel leisten können?
Also noch kurz vielleicht eine kleine Statistik. In Deutschland sind mehr als 100.000 Menschen betroffen.
Vom Periodenarmut jetzt?
Also quasi Frauensternchen, die von Obdach und Wohnungslosigkeit betroffen sind. Und davon sind schätzungsweise 70% Menschen, die regelmäßig oder unregelmäßig ihre Periode haben. Mhm. Und also ich habe selber 2 Winter lang in einer Notschlafstelle gearbeitet, allerdings für Männer. Mhm. Und da ist halt prinzipiell Hygieneartikel und überhaupt die Hygieneroutine schon eine Herausforderung, weil man braucht zum Beispiel fließendes Wasser, um sich ausreichend waschen zu können. Mhm. Und die Frauen sozusagen, die auf der Straße leben und den Zugang nicht haben, die kann man sich vielleicht eh vorstellen, die haben dann einfach keine Artikel und können sich da nicht schützen, sage ich mal.
Mhm. Ich habe halt auch gelesen, dass dann halt ganz oft irgendwie alte Fetzen verwendet werden oder halt Socken oder sowas. Ja. Ja. Was halt dann zusätzlich dazu führen kann, dass es halt Infektionen gibt, wenn das halt dann nicht irgendwie wirklich rein ist.
Ganz genau.
Also es
ganz
ist auch ein gesundheitliches Risiko.
Es ist auf jeden Fall ein gesundheitliches Risiko, weil die Dinge, die man, also Tampons etc., die sind ja steril verpackt. Mhm. Und wenn man aus der Not heraus eben, sag ich jetzt mal, Gegenstände oder eben so, wie du es angesprochen hast, verwendet, ist ein hohes Risiko, ein hohes gesundheitliches Risiko. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Gibt es eigentlich eine Statistik, die besagt, wie viele Leute weltweit von Periodenarmut betroffen sind?
Also gerade in dem Bereich ist es mit der Statistik eine Riesenherausforderung, die tatsächlich auch die Statistik, wie viele Menschen überhaupt von Obdach und Wohnungslosigkeit betroffen sind, ist schon mal zu hinterfragen, allein in Deutschland. Das heißt, da gibt es leider nur irgendwelche Dunkelziffern, die man sich ausdenken kann, also Gruselziffern, sage ich jetzt mal, gibt es leider nichts.
Okay, und was natürlich auch in dem Kontext interessant ist, ist, dass viele Menschen, gerade Menschen, die nicht menstruieren, können sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie teuer es ist, eine Periode zu haben. Wie viel gibt denn eine Person, die menstruiert, Frauen, Mädchen oder andere Menschen, die menstruieren, wie viel geben Leute aus für ihre Menstruation im Laufe des Lebens?
Ja, schätzungsweise 25.000 Euro über das ganze Leben, über das ganze menstruierende Leben berechnet. Und das betrifft quasi die Hälfte der Menschheit.
Ja. Und sind das nur Menstruationshygienetikel oder sind da Schmerzmittel und sowas auch eingerechnet?
Gute Frage.
Ja. Ich habe nämlich schon wesentlich höhere Zahlen gelesen. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt dann auch Zahlen, wo ich nehme mal an, dass das ohne die Schmerzartikel ist, weil ich habe eine sehr viel höhere Statistik gelesen. Und ich glaube, da sind halt dann andere Produkte auch noch mit eingerechnet, die halt auch notwendig sind, weil es ist ja nicht nur so, dass ich nur Binden kaufe, sondern ich brauche dann auch vielleicht Ibuprofen oder was weiß ich.
Wärmeflasche, etc., genau, Schmerzmittel, auf jeden Fall.
Du hast schon von obdachlosen und wohnungslosen Menschen gesprochen und welche Auswirkungen Periodenarmut für die hat. Gibt es Periodenarmut auch in anderen Bevölkerungsgruppen und welche Konsequenzen hat sie da?
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein globales Problem und das betrifft einfach landesunabhängig, grenzenunabhängig Menschen, die armutsbetroffen sind und die prinzipiell erschwerten Zugang zu lebenswichtigen Produkten, lebenswichtigen Standards haben, sind davon betroffen.
Mhm. In Großbritannien gab es ja vor ein paar Jahren immer wieder so Berichte von Frauen und Mädchen, oder eigentlich Mädchen, die deshalb eben dann nicht zur Schule gehen, weil sie sich keine Menstruationshygieneartikel leisten können. Und dann gab es halt so Initiativen, dass halt in Schulen und Universitäten eben Menstruationshygieneartikel gratis zur Verfügung gestellt werden. Wäre das eine Lösung, die ihr gut fändet, zumindest in Bildungseinrichtungen?
Auf jeden Fall. Mhm. Also je mehr zur Verfügung gestellt wird, je mehr Erreichbarkeit da ist, desto besser, auf jeden Fall. Was in Deutschland ja passiert ist, ist die Senkung für, also die berühmte Tamponsteuer. Mhm. Und das ist zwar gut, natürlich begrüßenswert und in unseren Augen ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Menschen, die betroffenen Menschen, von denen wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben, haben da nicht so viel davon. Mhm. Also es wäre wirklich wichtig, in niederschwelligen Einrichtungen erleichterten Zugang zu Menstruationsartikel zu schaffen, in Schulen, aber auch in diversen Einrichtungen, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall.
Magst du kurz vielleicht erklären, von welchem Betrag auf welchen Betrag die Steuer auf Menstruationshygieneartikel in Deutschland gesenkt wurde?
Von 19 auf 7%.
Also in Österreich ist es ja so, da ist derzeit die Senkung der sogenannten, also wird immer Tamponsteuer genannt. Mhm. Die Senkung der Tamponsteuer steht im Regierungsprogramm, aber sie ist noch nicht umgesetzt. Das heißt, wir haben immer noch den erhöhten Prozentsatz. Deshalb ist es, glaube ich, auch interessant für die Leute, die eben aus Österreich zuhören, dass es in Deutschland tatsächlich vor kurzem umgesetzt wurde. Mhm. Du hast jetzt vor allem von Lösungen gesprochen, die so im Bereich irgendwie ja Charity sind, so dass man halt diese Produkte zur Verfügung stellt in verschiedenen Bereichen. Aber was wären so politische Forderungen, die ihr habt? Du hast schon gesagt, die Senkung der Tamponsteuer ist halt irgendwie nett, aber es ist jetzt auch nicht die Lösung. Mhm. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, Menstruationshygieneartikel sollten grundsätzlich gratis erhältlich sein, zum Beispiel auf Krankenkassekosten oder wie auch immer man das dann macht. Was ist da eure Position dazu oder was würdet ihr von der Politik fordern?
Also wir wünschen uns eigentlich, dass Periodenarmut keine gesellschaftliche Herausforderung mehr sein muss, sondern ein politischer Auftrag, der umgesetzt wird, tatsächlich.
Und wie soll das geschafft werden von der Politik? Mhm. Also welche konkreten Forderungen gibt es dann?
Konkrete Forderungen wäre, dass Menschen, die Menstruationsartikel benötigen, auch zu denen kommen.
Mhm. Und soll das kostenfrei sein oder was ist so eure Vorstellung dazu?
Ja, kostenfrei, niederschwellig, erleichterter Zugang, je nach Bedürfnis. Mhm.
Du hast ja auch schon das Thema Period Shaming angesprochen, also die Beschämung der Regel, der Menstruations-, der Regelblutung. Wie hängt denn Period Shaming und Periodenarmut zusammen?
Mhm. Das hängt, da beißt sich der Fuchs permanent in seinen eigenen Schwanz, wenn man das jetzt mal so mit der Metapher ausdrücken kann, weil tatsächlich das ganze Thema Periode, Menstruation noch immer global mit ganz nah angeknüpft ist an Scham und an Tabu. Und das sieht man an vielen, vielen gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Beispielen. Also zum Beispiel 2015 wurde so eine auf Instagram tatsächlich auch zensiert. Mhm. Eine Person, die sich selbst mit Periodenblut inszeniert hat, also Fotos, wurden eben zensiert zum Beispiel.
War das nicht die Rubika, oder?
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Also musst du Erklärung sagen, das war wirklich nur so ein, also sie ist auf dem Bett gelegen und es ist wirklich nur ein kleiner Fleck auf der Hose einfach.
Ja. Mhm. Ja. Als Beispiel halt, sogar in Social Media unserer Zeit ist es noch immer ein Tabu, ist es noch immer ein Tabuthema und dadurch ist es natürlich auch schwierig, darauf aufmerksam zu machen, dass Menstruationsartikel zum Beispiel benötigt werden, weil es ein Tabuthema ist und viele Menschen sich dass es einfach eine unangenehme Position ist, nach solchen Artikeln einfach zu fragen. Statt zum Beispiel, ich habe Hunger und ich brauche jetzt was zum Essen, ist es halt noch immer ein Tabu zu sagen, ich habe meine Periode und ich brauche Binden, sonst blute ich aus. Das ist irgendwie unangenehm, noch immer. Und da gilt, deswegen hängt das ja auch so zusammen, es wird nicht thematisiert, die Menschen, die betroffen sind, kriegen keine Unterstützung, weil keine Aufmerksamkeit da ist, weil sich die Menschen irgendwie nicht bewusst sind. Dadurch ist es erst recht schambehaftet, ist es erst recht tabuisiert und so ist es so ein ewiger Zyklus quasi.
Was ich immer total interessant finde, ist, dass auf jedem Klo, wo man hingeht, völlig selbstverständlich Klopapier ist, aber sehr selten Menstruationshygieneartikel. Und ich finde, das sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Das erleben die Personen, die menstruieren, das sind meistens Frauen, aber auch andere Menschen, ja, sozusagen, dass an die nicht gedacht wird, obwohl die Menstruationshygienetitel ja oft genauso dringend brauchen wie Klopapier. Ja.
Ganz genau, ja. Ganz genau, ja. Vielleicht sogar dringender. Es gibt ja ganz viele Menschen auf der Welt, die gar kein Klopapier verwenden, aber die trotzdem die Menstruation haben.
Ja.
Und ganz genau, also das ist irgendwie ein richtiger Missstand in unserer Gesellschaft und irgendwie auch global.
Mhm. Im Bereich Perioden, Beschämung, Period Shaming, was habt ihr dafür, also was hat Social Period dafür Dinge geplant in nächster Zeit?
Ja, also viele Dinge sind halt noch nicht so richtig ausformuliert. Mhm. Also wir haben halt irgendwie große Pläne und viele Ziele und versuchen die auch zu verfolgen. Und da haben wir uns halt zum Beispiel ein Event mit dem Straßenfeger in Berlin.
Was ist das?
Das ist ebenfalls ein Verein, der sich im Wohnungs- und Obdachlosenbereich engagiert. Mhm. Eine Kooperation, wo einfach auch ein bisschen aufgeklärt wird, aufmerksam gemacht wird. Und ja, genau, in der Richtung.
Mhm. Also hauptsächlich einfach Bewusstseinsarbeit.
Bewusstseinsarbeit, und Aufklärungsarbeit, irgendwie der Versuch, etwas Tabuisiertes zu enttabuisieren.
Mhm. Eine persönliche Frage, und du musst sie auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Was hat sich so durch den politischen Aktivismus, den du machst, und durch dein Engagement wie soll ich sagen, an der Einstellung zu und Umgang mit deiner Menstruation verändert?
Ah, das ist eine gute Frage, die habe ich mir selber noch gar nicht gestellt. Also ich beobachte das zum Beispiel in meinen Freundinnenkreisen, dass generell mehr darüber geredet wird, dass es generell auch mehr thematisiert wird, dass man auch einfach sagt, so, ich fühle mich nicht gut aufgrund dessen und dass da einfach viel mehr thematisiert wird, mehr im Diskurs einfach ist. Und ich selber begrüße das sehr, diese Entwicklungen, und versuche möglichst einen Zugang zu wählen, der mit mir zu vereinen ist und der halt einfach auch darauf aufzeigt und dass man auch zum Beispiel schwach oder in Schmerzen einfach sein kann, dass man das sich einfach zugesteht. Das war für mich auch ein wichtiger Schritt, das auch anzuerkennen, zu sagen, mir geht es jetzt einfach aufgrund dessen gerade nicht gut und ich fühle mich verletzlich und schwach aufgrund dessen. Das war für mich ein persönliches Tabu, das so auszusprechen. Ich wollte irgendwie nie sozusagen schwach sein aufgrund dessen und mir das sozusagen halt auch im Vergleich zum Beispiel in der Familie, so zu männlichen Familienmitgliedern, wollte mir da irgendwie keine Schwäche eingestehen. Und ich glaube halt, durch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen und die Aufklärungsarbeit, hat sich da bei mir selber auch sehr viele Reflexionsprozesse losgelöst, in Gang gesetzt, und ich kann da auch viel offener auch darüber reden jetzt.
Die Franka Frey beschreibt das ja in ihrem Buch irgendwie so als, also die Menstruation als Störfaktor im Kapitalismus. Sie sagt halt so, die Welt ist die Welt ist kapitalistisch und patriarchal und wir sind alle sozusagen auf Leistung getrimmt und müssen halt immer leisten und immer, weiß ich nicht, dabei und Frauen dabei auch noch gut ausschauen, idealerweise. Und das wird halt, sagt sie, auch von Menstruationshygieneartikelfirmen sozusagen reproduziert, dieses Bild, also dass du selbst, wenn du die Regel hast, noch irgendwie herumhüpfst und irgendwie voll gut drauf bist und dass das Ziel ist, dass niemand dir anmerken soll, dass du die Regel hast, dass da auch wieder so eine Beschämung implizit ist. Man soll es möglichst nicht merken und du sollst möglichst so funktionieren wie ein Mann oder wie eine Person, die keine Menstruation hat. Und sie sagt halt, das ist halt auch vielleicht eine Möglichkeit, also die Menstruation ist sozusagen eine Möglichkeit, dieses System auch zu hinterfragen. Und ja, das fand ich auch einen interessanten Gedanken, weil du das jetzt auch eben erwähnt hast, dass sozusagen das sich schlecht fühlen und das weniger leisten können aufgrund der Periode auch für dich ein Tabuthema ist, weil du halt sozusagen das Gefühl hast, du musst immer leisten und du musst, also es ist immer das Ziel sozusagen, sich dem Mann als Normmenschen irgendwie so anzugleichen.
Genau.
Ja.
Um halt gleichberechtigt werden zu können, ja, sozusagen. Ja, das ist, finde ich halt, irgendwie ein Riesenproblem. Die Werbung sagt halt auch, und noch längerer Schutz und du musst quasi noch seltener aufs Klo gehen und das auswechseln und du kannst möglichst und aufsaugen und so weiter. Und dadurch werden halt auch zum Beispiel Chemikalien in die Produkte quasi mit einverarbeitet, damit das möglichst saugfähig ist und du möglichst lange ohne Beschwerden das Tampon quasi einführen kannst und du brauchst es nicht möglichst lang nicht auswechseln. Diese ganzen Dinge, natürlich wirkt es auf die einzelne Person sich aus. Und das ist ja das, was zum Beispiel viele Männer, sage ich jetzt mal, Männersternchen, sich das Einzige, was sie davon mitbekommen, ist zum Beispiel die Werbung und dieser Diskurs. Und sich denken, ja, heutzutage gibt es ja eh so tolle Menstruationsartikel, die dich eh quasi genauso leistbar machen. Ja. Genau, durch den Tag tragen ist ja eigentlich eh kein Problem. Gewand, genau, genau.
Ja, und das Ziel ist halt immer trotzdem das Verbergen der Menstruation, nicht? Dass es geht halt immer darum, es darf nichts irgendwo auslaufen. Der Schutz ist ja immer auch der Schutz davor, dass man es sieht, weil es eben vom Auslaufen schützt oder vor irgendwelchen Flecken oder so. Also es geht immer darum, es darf niemand sehen, dass ich menstruiere.
Ja, es ist eine Unsichtbarmachung. Mhm. Es ist wirklich eine Unsichtbarmachung. Zum Beispiel, also vor allem halt diesen Teil der Frau oder der menstruierenden Menschen auszuklammern. Das soll kein Problem sein, das soll nicht irgendwie thematisiert werden. Und da wären wir wieder bei der Tabuisierung und bei dem Period Shaming.
Ja, und auch halt wieder bei dem Thema Arbeitskraft, nicht? Weil wenn die Person dann irgendwie die Menstruation hat und man weiß, sie hat vielleicht weniger Kraft in der Zeit oder hat halt Schmerzen oder was weiß ich, ja, dann ist sie halt nicht so leistungsfähig als Arbeitskraft. Und da sind wir halt dann auch wieder bei diesen kapitalistischen Diskursen. Ne?
Genau.
Ja, ich finde das ganze Thema einfach sehr interessant, weil es halt auch so mit sehr vielen Themen verwoben ist, finde ich. Ja, also ich habe auch, den Eindruck, dass in letzter Zeit das sehr viel aufbricht. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass viel öfter Frauen und Menschen, die menstruieren, sagen, mir geht es schlecht, weil ich meine Regel habe, ich habe Regelbeschwerden. Und ich habe das Gefühl, vor ein paar Jahren war das noch so, auch bei mir, ich habe eine Magen-Darm-Verstimmung oder irgendwas. Man hat dann irgendwas zusammengelogen, damit man nicht sagen muss, dass es einem schlecht geht, weil man die Regel hat. Was voll absurd ist, weil was ist das denn für eine... das ist ja auch eine Form von Gewalt sozusagen, dass man das verschweigen muss. Ja? Also das finde ich so schlimm eigentlich, wenn man darüber reflektiert. Hast du das auch wahrgenommen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch zum Beispiel in der Schule wurde das Thema halt biologisch erklärt, was sich da abspielt quasi im Uterus so, aber dass es halt mit ganz vielen anderen Dingen verbunden ist, die auch vorkommen können und die auch mit einfließen, komplett ausgeklammert. Komplett ausgeklammert. Und zum Beispiel das ganze Thema PMS mit den psychischen Effekten und mit den Stimmungsschwankungen und das alles komplett ausgeklammert. Also das war bis vor kurzem in meiner Welt, sage ich jetzt mal, gar kein Thema, bis ich da selber drauf gekommen bin, durch Literatur zum Beispiel und durch den Austausch mit Freundinnen, dass das für viele Realität ist, dass sie jedes Monat ein paar Tage wirklich von den Stimmungen her ganz anders schwingen wie die restliche Zeit des Monats. Und solche Dinge werden komplett ausgeklammert. Vielleicht dann noch so, du hast Schmerzen, da gibt es ein super Schmerzmittel, das kannst du dir reinhauen. So, vielleicht das noch, damit du eben wieder leistungsfähig bist wie ein Mann quasi. Das schon. Aber zum Beispiel die ganzen psychischen Effekte, die auch eine Rolle spielen im Leben, werden ausgeklammert. Und da, finde ich, kann man noch einiges, da gibt es viele Dinge noch zu arbeiten, aufzuklären, Thema zu machen.
Wenn du jetzt so einen Zauberstab hättest oder irgendwie so eine gute Fee neben dir sitzen würdest mit mir und du dir drei Wünsche frei hättest oder drei Sachen irgendwie unmittelbar umsetzen könntest in Bezug auf die Menstruation, also so politische Maßnahmen, weiß ich nicht, Maßnahmen im Bereich Bildung, im Bereich Medizin, was auch immer, was dir einfällt. Drei Sachen, was würdest du machen?
Zuallererst mal die Periodenarmut global verschwinden zu lassen. Dann aufklären darüber, was genau ist die Periode, was für Implikationen hat sie. Sozusagen das ein Teil des täglichen Diskurs zu machen, sage ich jetzt mal. von betroffenen Menschen und auch nicht betroffenen Menschen, dass einfach alle darüber Bescheid wissen, weil nur so kann man halt auch ein gegenseitiges Verständnis aufbauen. Ich denke mir, wenn das Wissen nicht da ist, dann kann es nur zu Missverständnissen kommen, sage ich mal, im privaten Kontext, aber im genauso im gesellschaftspolitischen Kontext. Und der dritte Wunsch, den, glaube ich, würde ich mir noch aufheben und zuerst mal schauen, wie die Welt ist ohne Periodenarmut und ohne Shaming und Period Shaming, und dann schauen, was es noch braucht.
Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre?
Na, vielleicht kann ich einfach noch mal kurz an der Stelle verdeutlichen, dass bestimmte Artikel des UN-Sozialpakts einfach eingehalten werden sollen von allen möglichen Seiten. Und das ist eine politische Verantwortung und soll einfach nicht an der Gesellschaft hängen bleiben. Mhm. Und das vielleicht nochmal so zu unterstreichen.
Magst du kurz zum Schluss nochmal sagen, wo man Social Period findet im Internet? Genau, Social Media, Homepage, was auch immer es gibt.
Wir haben eine Website und die heißt socialperiod.org, wo mal alle so Informationen zu finden sind. Auch ganz tolle Zeichnungen sind da auch. Und so, wir haben da wirklich tolle Kooperationspartnerinnen. Und dann gibt es den Spendenaufruf auf Start Next. Und dann haben wir auch ein Instagram-Profil.
Das heißt eh auch Social Period.
Ganz genau. Ja, das ist ganz genau. Ganz genau.
Okay, dann vielen lieben Dank dir.
Ja, danke dir.
Vielen lieben Dank an Fanny und Social Period für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Die Links zu der Homepage von Social Period sowie zum Instagram-Profil findet ihr in den Shownotes. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram @GroßeTöchterPod. Große Töchter hat auch eine Homepage, die jetzt seit kurzem wieder online ist, großetöchter-podcast.at mit 2 S und OE. Da könnt ihr den Podcast hören, ihr könnt ihn aber auch überall sonst hören, wo es Podcasts gibt, also in jeder gängigen Podcast-App. Wenn ihr Große Töchter gut findet, dann könnt ihr den Podcast auf Steady supporten, wie eingangs gesagt, steadyhqw.com/großetöchterpodcast. Es ist aber auch möglich, ihn nicht monetär zu unterstützen, nämlich indem man FreundInnen davon erzählt, indem man Folgen postet und indem man den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bewertet. Wenn ihr einen Vorschlag habt für einen Gast, selbst Gast sein wollt oder Kritik, Lob, Feedback habt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren, und zwar unter der E-Mail-Adresse großetöchterpodcast@gmail.com, wie immer mit 2 S und UE. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram @FrauFrasel, da könnt ihr mich natürlich auch anschreiben. Und bevor ihr jetzt geht und abdreht, möchte ich euch noch einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar den Wienerin-Podcast Feminismus zum Mithören. Ich liebe den sehr, verpasse selbst keine Folge und glaube, dass er auch HörerInnen von Große Töchter sehr zusagen wird. Also Feminismus zum Mithören von der Wienerin. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.